Wir haben den Predigtext heute schon gehört. Steht im Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5, in denen Paulus davon schreibt, dass wir durch den Glauben gerecht geworden sind, Frieden haben bei Gott und dass sich dieser Friede bewähren muss. Liebe Gemeinde, stellt euch mal vor, dass unser Leben, dein Leben, im übertragenen Sinne ein Haus ist. Von außen sieht es total ordentlich aus. Fassade ist gestrichen, die Fenster sind geputzt und sauber, ist wichtig. Und doch gibt es, aber nicht heilsentscheidend. Und doch irgendwo gibt es im Mauerwerk Risse. Erst kaum sichtbar, aber wie das so mit Rissen im Mauerwerk ist, die werden größer. Man überstreicht die, innen kann man ein Bild davor hängen oder wenn die noch größer werden, stellt man irgendwann einen Schrank davor. Aber du weißt, irgendwas stimmt nicht, sonst wären die Risse nicht da. Und so leben viele Menschen. Nach außen hin funktioniert vieles. Der Alltag geht, Familie, Beruf. Und doch gibt es innerlich Risse. Unruhe, Vorwürfe, vielleicht Verletzungen und Versagensängste. Und manchmal brechen diese Risse auf, gerade in Zeiten, wo es herausfordernd wird, wo Konflikte da sind, wo man enttäuscht wird, Krankheiten da sind. Und man merkt, es braucht mehr als nur ein bisschen Farbe drüber. Die Bibel spricht davon, dass Gott Risse nicht nur überstreicht mit ein bisschen billiger Farbe, sondern dass er das Mauerwerk erneuert, sogar das ganze Fundament. Er spricht von Frieden, echten, tragfähigen Frieden. Und Paulus schreibt uns, wie dieser Frieden entsteht und wie der sogar in Bewährungen, in Schwierigkeiten geprüft wird. Also erstens, Gott schafft Frieden, weil Schuld vergeben wird, und zweitens, Gott bewährt Frieden im Feuer von Prüfungen. Das Erste, wo liegt eigentlich unser Problem? Woher kommen die Risse im Mauerwerk unseres Lebenshauses? Warum ist so manches an der Fassade brüchig im Leben? Und ich glaube, das fragen sich viele Menschen. Und in den letzten Jahrzehnten ist Psychologie, Psychotherapie und alle Ausbilder dazu zu einer anerkannten Wissenschaft geworden. Das ist noch gar nicht so alt. Jetzt gibt es da verschiedene Richtungen und Systeme, auf die ich heute nicht alle eingehen kann. Aber dort werden in der Psychotherapie und Psychologie Probleme von Menschen auf unterschiedliche Begriffe gebracht, je nach Schulrichtung. Und je nach Problem heißt es dann, es liegt am geringen Selbstwertgefühl des Menschen oder an dem negativen Selbstbild, was wir für uns haben, oder vielleicht dem Gefühl zu versagen. Das ist nur eine Auswahl. Jede Richtung hat dann ihre Ausprägung und spricht von verschiedenen Krankheitsbildern. Im Grunde aber liegt bei allen Menschen Schuld. Menschen empfinden Schuld, so auch das Gewissen noch funktioniert und geschult ist. Und das lässt sich nicht einfach wegtherapieren oder wegsprechen. Wenn man jemandem sagt, du hast halt dein Leben einfach nicht im Griff. Schuld steckt im Leben drin und sie ist umfassend. Jemand hat mal gesagt, Schuld ist wie so ein Ölteppich im Wasser. Man kann nicht genau erkennen, wo kommt denn das jetzt her? Aber man weiß, dort wo das Öl im Wasser ist und die Umgebung davon, die ist verdorben. Wie führt man nun ein Leben ohne Schuld und Schuldgefühlen? Weil ich behaupte, das Problem, was immer drunter liegt an den Mauerrissen, ist Schuld. Der christliche Glaube hat das Potenzial und die Hilfe, Frieden im Herzen herzustellen. Weil der Unfriede von unvergebener Schuld und der zerbrochenen Beziehung zwischen Mensch und Gott herkommt. Der Apostel Paulus erklärt uns, wie wir durch den Glauben an Jesus gerecht geworden sind, wie das vergossene Blut von Jesus am Kreuz uns Frieden bringt. Wie geht es von sich? Das hat man vielleicht so einen Satz schon tausendmal gehört. Im Alten Testament gibt es ein ganzes Buch, das dritte Buch Mose, das Buch Levitikus, was voll ist mit Opferritualen. Wenn du dich schon mal als Mensch da durchgekämpft hast und sagst, warum brauchst du denn Schuldopfer und Brandopfer und das nächste Opfer? Das ist deswegen immer wieder beschrieben, weil das Grundproblem des Menschen ist, wir sind schuldig. Wir müssen diese Schuld loswerden. Der Höhepunkt dieses dritten Buchs Mose ist in Kapitel 16, denn da geht es um den Tag Yom Kippur, das große Versöhnungsfest. Und da gibt es den hohen Priester und der steht dort stellvertretend für das ganze Volk und es gibt einen Ziegenbock. Und der Priester legt seine Hand auf diesen Ziegenbock auf und legt sinnbildlich die ganze Schuld des Volkes, die Schuld der Menschen auf diesen Bock. Und dann wird er in die Wüste entlassen, als Zeichen dafür, in die Wüste geschickt. Schuld ist weg. Da kommen übrigens zwei Sprichwörter her, die wir kennen. Die Rede vom Sündenbock und von, ich schicke jemanden in die Wüste. Kommt daher. Und das ist ein Vorbild, diese Handlung im Volk Israel auf Jesus hin. Auf den Tag, an dem Gott sprichwörtlich alle Schuld der Menschen auf Jesus legt, als er am Kreuz stirbt. Und warum? Damit wir Menschen wieder im Frieden leben können. Im Frieden mit Gott und im Frieden mit den Menschen um uns herum. Das muss ein bisschen praktischer werden, deswegen habe ich ein Beispiel mit Kindern mitgebracht. Und zwar von Sammy, einem kleinen Jungen, der sich, machen Kinder gerne, oft streitet. Und um das sichtbar zu machen, hat sein Vater ein Brett gemacht. Und jedes Mal, wenn der Quatsch macht, wenn er sich daneben benimmt, wenn er sich streitet, schlägt er einen Nagel in dieses Brett ein. Und für den Fall, dass sich der Junge entschuldigt, wird ein Nagel aus diesem Brett rausgezogen. So ein schönes Nagelbrett an der Wand. Und die Löcher machen klar, wie oft sich der Junge daneben benommen hat und eben aber auch um Vergebung gebeten hat. Die Vergebung, die wir als Christen empfangen, ist wie so, es wird wieder so ein Nagel aus diesem Brett gezogen. Und der Vater hat aber gesagt, dass die Leute nicht sehen, wie oft was daneben ist, weil das Brett war dann voller Löcher auch. Dieser Nagel überstreicht der Vater mit Farbe diese Löcher in diesem Brett. Das ist wieder ganz Neues. Und das meint es, dass Gott sagt, wenn du Jesus glaubst, wird dir Schuld vergeben. Aber ich überstreiche das alles neu, weil du bist gerecht vor Gott. Du stehst da, als ob du keine Sünde hättest. Und das schenkt deinem Herzen Frieden. Wir Christen, wir sind gerechtfertigt und haben Frieden mit Gott. Und es ist einfach die Folge davon, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir dürfen diesen Frieden genießen. Der wird wachsen, aber das hängt davon ab, und das ist mein zweiter Punkt heute, inwieweit wir lernen, dass wir Sorgen, die wir haben, Herausforderungen, die wir erleben, zu Jesus bringen, im Gebet und bei ihm ablegen. Das ist mein zweiter Punkt, Frieden mit Gott, der sich bewähren muss. Man kann auch sagen, das ist so die praktische Seite des Glaubens, denn der Friede mit Gott ist da, wenn wir an Jesus glauben. Aber der Friede wird bedrängt, einfach durch Alltag, indem uns schwierige Dinge passieren. Und am Ende wird es aber belohnt werden. Ich habe mir sagen lassen, Juweliere benutzen den sogenannten Wassertest, um herauszufinden, ob ein Diamant echt ist. Also man legt einen Diamanten in Wasser rein und kriegt dann dadurch raus, ist das ganze Ding echt. Habe ich selber noch nicht gemacht. Ich habe nicht so viele Diamanten zu Hause. Ich habe es nur gelesen. Und ein echter Diamant funkelt und glänzt im Wasser. Ja, den so, ich könnte mit Wasser dienen. Also wer das mal testen will, kommt bei mir vorbei, sich das Wasser holen mit seinen Diamanten. Bei einem unechten Diamanten, der verliert seinen Glanz, sein Glitzern im Wasser. Und dann erkennt man, was man sonst mit Auge relativ schwierig sieht, ob der echt ist, anhand des Wassers. Probiert das mal mit euren Diamantketten aus. Ein echtes Kind Gottes wird geprüft, oder alle werden geprüft. Und du erkennst sozusagen, trägt der Glaube, ist er wirklich wie ein Diamant gepresst? Paulus schreibt davon, dass wir Christen, wenn wir Trübsale, Bedrängnis, Krankheiten, Leid erleben, uns sogar freuen können. Trübsale, Herausforderungen sind wie für einen Sportler das Training. Das ist jetzt nie unbedingt schön. Du musst dich auch manchmal dahin zwingen, aber es baut eben Muskeln auf, wenn du zum Training gehst. Und ansonsten labbert es halt, ne? Irgendwann. Wird nichts. Musst du trainieren. Und so sind Prüfungen, Bedrängnisse Möglichkeiten, dass unsere Glaubensmuskeln trainiert werden. Jetzt darfst du aber das nie falsch verstehen, was Paulus über das Thema Leiden sagt. Paulus sagt nicht, freu dich darüber, obwohl du leidest. So nach dem Motto, du musst jetzt mal die Zähne zusammenbeißen und tu so, als ob dich Leid oder Krankheiten nicht treffen würden. So wie die Stoiker, die sagen, nö, das trifft mich alles, nee, Leid geht mich nichts an. Das wäre so eine Art, ich mache mein Herz ganz hart, mich trifft das alles nicht, ich lasse nichts an mich heran, damit bloß nicht ich irgendwie klage. Das heißt es nicht. Und ebenso wenig sagt Paulus, du sollst dich am Leiden erfreuen, wie so ein Masochisten sagst, oh, endlich, das nächste Leiden, ich habe lange drauf gewartet. Das heißt es nicht, sondern vielmehr, dass dir im Leiden Jesus begegnet und du die Wahrheit erkennst, Jesus ist immer noch da, auch wenn mir viele schlechte Dinge passieren. Deine Freude gründet sich nicht darauf, dass wir Schmerz vermeiden, aber auch nicht, dass wir Schmerzen, Leiden verherrlichen, sondern Gott ist da. Und Paulus sagt dir auch nicht, das sagen manche Christen, dass als Christ erlebst du kein Leid, so ein Quatsch, sondern mitten im Leid hast du immer noch Hoffnung. Das bedeutet es, Frieden von Gott zu haben. Du wirst vielleicht ratlos sein und niedergeschlagen, aber niemals zerstört, sondern du wirst sogar empfindsamer für das Leid in der Welt, für Leute, die auch durch Leid gehen. Weil wenn du weißt, dass du geliebt und angenommen bist, dann darfst du sagen, oh, Jesus ist jetzt immer noch da, auch wenn ich manches vielleicht gerade nicht kann. Gott wird das harte Herz, was wir manchmal haben, in ein fleischernes Herz verwandeln. Das Leiden wird deine Freude vertiefen. Nicht, weil Leid an sich gut ist, sondern weil es dich näher zu Jesus treibt. Und da ist aber die Aktion von uns gefordert, dass du immer wieder Jesus suchst. Dass deine Schwachheit zu einem Ort wird, wo du Gottes Herrlichkeit begegnest. Und dann wirst du im Rückblick merken, jede bestandene Prüfung macht uns stärker und mutiger, weil du sagen kannst, das habe ich mit meinem Gott auch geschafft. Das ging. Das spreche ich auch gerade jedem Schüler zu, der so in der Prüfungsphase, 10. Klasse, vor Abi, vom Weg zum Abitur befindet. Das geht zum einen vorbei, zum anderen ist es danach, wenn man es geschafft hat, eben so eine Stärkung, das habe ich auch geschafft. Und in Zeiten von Prüfung erkennt man sich aber auch selber. Denn wie gehst du denn oder wo gehst du denn hin in schwierigen Situationen? Versuchst du Schmerz zu vermeiden, sich irgendwie zuzudröhnen, mit anderen Sachen irgendwie abzulenken oder gehst du dann immer noch zu deinem Gott? Martin Luther hat mal gesagt, Paulus würde in diesem Abschnitt einen seelischen Lern- und Erfahrungsprozess mit Jesus beschreiben. Weil wir wissen, schreibt Paulus, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Bleib dran, wenn du Bedrängnis und Leid erlebst. Leiden bringt Ausdauer hervor, aber nur, wenn du nicht wegläufst, davonläufst, dass du bei Schmerz nie in Panik gerätst, sondern wenn du festhältst, ich bete weiter, ich verstehe Gott nicht, es gibt irgendwie scheinbar keine Hilfe. Wenn du weiter dran bleibst, das Wort Gottes zu lesen und die Gemeinde zu suchen, den Gottesdienst, bleib da drin und da dran. Durch geduldiges Ausharren entsteht ein Charakter, der geprüft und geläutert ist. Das ist wie so ein Feuerofen fürs Leben. Und es gibt aber zwei Möglichkeiten. Du kannst darin verbittern und sagen, warum trifft mich das alles, warum ich? Oder es wird gereinigt, unser Glaube. Viele Dinge geben uns Identität in dem, was wir können, wo wir Erfolg drin haben, unsere Fähigkeiten, aber die sind alle zerbrechlich. Aber nur wenn wir in unserem Leben das zu Christus bringen, hast du eine Hoffnung, die nicht zerstört werden kann. Ich komme zum Schluss. Wenn du an Jesus glaubst, hast du Frieden mit ihm, weil deine Schuld ist vergeben. Sie ist es. Und zum Zweiten, in Prüfung bewährt sich dieser Friede und er kann wachsen. Es gibt eine Geschichte im Buch Daniel, wo drei Männer zu Gott halten. Und die Machthaber sagen, wenn du an Gott festhältst, wirst du bestraft. Die werden in den Feuerofen geschmissen. Und plötzlich sehen die Menschen von außen, da ist ein Vierter dabei. Den haben wir auch gar nicht in den Ofen geschmissen. Das ist der Engel Gottes, Jesus selbst, der mitten im Feuerofen ist. Und die drei kommen wieder raus und die Leute sagen, die riechen ja nicht mal verbrannt. Die waren bei so hoher Temperatur drin. Das ist es, wenn Gott uns läutert und er ist mittendrin. Weil Jesus selber durch den Feuerofen der Gottverlassenheit gegangen ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hing er am Kreuz. Und so geht er durch jedes Trübsal, jede Bedrängnis mit uns. Und du darfst jede persönliche Bedrängnis, manchmal ist es eine ganz kleine Sache und manchmal auch ein großes Leiden, zu Jesus bringen. Und der Friede Gottes wird sich ausbreiten und wachsen. Nicht von heute auf morgen, aber auf lange Zeit. Das läutert dein Herz und führt dich zur Herrlichkeit. Und es bringt uns Hoffnung, bis mal an einem Tag alles gut wird. Aber das erst in der Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.